müssen wir erstmal ein bisschen zurückspulen, nochmal ein bisschen wiederholen. Wenn ich euch erinnere an dieses Volk der Midianiter, da haben wir gesagt, dass das ein Nomadenvolk war und dass zumindest Teile dieses Volkes während dieser Zeit bei den Moabitern gewohnt hat, bei diesem anderen Volk, das sich da Israel entgegengestellt hat. Und der Balak, wenn ihr euch noch daran erinnert, der König von den Moabitern, der wollte Israel aufhalten. Und er hat diesen schrägen Vogel, diesen Bileam, angeheuert, dass der das Volk Israel verfluchen soll. Aber der konnte nicht fluchen, sondern er musste dreimal segnen. Und er war irgendwie ein bisschen stinkig, der Bileam, weil er hat sich den Wahrsagerlohn oder den Flucherlohn erhofft. Und er wollte es nicht aufgeben, wollte nicht darauf verzichten, weil er ein habgieriger kleiner Kerl war. Und deswegen hatte er dem Balak und den Moabitern und den Midianitern, die bei ihnen waren, diesen Tipp gegeben und ihnen gesagt, ich kann zwar keinen Fluch bringen über Israel, aber Israel kann einen Fluch über sich selbst bringen. Nämlich, wenn sie gegen den Herrn rebellieren und wenn sie in Götzendienst fallen. Also, ihr Moabiter, ihr Midianiter, schickt doch eure Mädels ins Lager von den Israeliten und sagt, hey, komm, wir wollen unsere perversen Götter anbeten. Ihr jungen Israeliten, kommt mit. Wir haben eine kleine Sexorgie bei uns im Tempel. Und so haben sie die Israeliten verführt. Und es scheint so, dass die Midianiter hier die Hauptverantwortlichen waren, die hier Israel zu Unzucht und zu Götzendienst verführt haben. Und wir haben dann in weiterer Folge gesehen, dass der Herr sein Volk gerichtet hat und sein Volk gezüchtigt hat. Es kam diese Plage über sein Volk, an der 24.000 Israeliten gestorben sind. Im 1. Petrus im Kapitel 4 heißt es, dass das Gericht Gottes beim Haus Gottes anfängt. Aber der Herr wird nicht nur sein Volk richten und sein Volk züchtigen für diese Sünde, sondern auch die, die das Volk verführt haben. In Matthäus 18 hat uns Jesus gesagt, wenn aber jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, anders zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde, wehe der Welt der Verführungen wegen, denn es ist notwendig, dass Verführungen kommen. Doch wehe dem Menschen, durch den die Verführung kommt. Und von hier, von dieser Schriftstelle im Neuen Testament, haben wir hier eine Illustration, ein Bild im Alten Testament. Diese Verführungen dieser Welt. Wehe der Welt der Verführungen wegen. Wehe den Menschen, durch die Verführung kommt. Das ist eine ernste Sache, ein Kind Gottes zur Sünde zu verführen. Wie gesagt, es wäre besser, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. Und dieser Mühlstein, von dem er da spricht, das war nicht von so einer kleinen Handmühle. Das war von diesen großen Mühlen, wo die Esel oder ein Ochse den Stein gedreht hat. So 1,5, 2 Tonnen schwer waren diese Dinge. Und mit dem Ding als Halskette, da bist du nicht wieder hochgekommen. Ist lange getaucht. Und ich glaube, Jesus meint das hier durchaus wörtlich. Es ist keine Übertreibung. Wenn er sagt, es wäre dir besser mit so einem Mühlstein um den Hals, als einen kleinen, der an mich glaubt, zur Sünde zu verführen. Das ist eine ernste Sache. Es wäre dir besser zu sterben, als ein Verführer zu sein. Sünde ist eine ernste Sache. Sünde tötet, Sünde zerstört, Sünde verletzt. Und es wäre besser zu sterben, als andere zu verführen. Nicht, dass Gott die andere Person nicht verantwortlich halten wird für ihre Sünde. Nee, wir sind alle für unser eigenes Leben verantwortlich. Und das ist keine Ausrede. Ja, er hat mich verführt oder er ist schuld oder sie ist schuld. Wir spielen gerne solche Spielchen, schieben es gerne ab an die anderen. Gott wird jede Person verantwortlich halten für die Entscheidungen, aber Gott wird auch die, die eine Verführung sind, verantwortlich halten für ihre Entscheidungen, für ihre Taten. Also wir müssen aufpassen, dass wir einander nicht zur Sünde verführen. Ich meine, jetzt ist die Frühlingszeit, Hochsaison der Hormone. Denken müssen besonders vorsichtig sein. Irgendwie nicht irgendwie die Freundin zu Kompromissen drängen oder ihr Mädels, die Sommerzeit kommt. Es ist manchmal verrückt, wie auch christliche Mädels rumrennen. Man fragt sich, warum sie überhaupt noch was anhaben. Und das, wir Männer sind visuell veranlagt. Das ist eine Verführung für uns. Oder jemanden in einen Film mitzunehmen, von dem ich weiß, dass da perverse Szenen drin sind. Sollen das nicht tun oder Gut, andere überreden, Drogen zu nehmen oder irgendwo ein linkes Ding zu drehen, was zu stehlen oder was immer. Steuern zu hinterziehen. Wir sollen einander nicht zur Sünde verführen. Und es gibt viele Arten, wie wir eine Verführung sein können. Allein durch ein schlechtes Vorbild, das kann eine Verführung sein. Und in Epheser 5 sagt der Herr den Vätern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Wir müssen vorsichtig sein aufeinander. Das ist eine ernste Sache, wenn wir einander ein Anstoß zur Sünde sind. Und Gott wird uns verantwortlich halten. Nicht, weil er böse ist oder weil er mit der Fliegenklatsche im Himmel sitzt und nur darauf wartet, uns nicht draufzugeben, sondern weil er seine Kinder liebt. Und weil er sie beschützen will. Wir müssen uns daran erinnern, dass auch die, die neben uns sitzen, Gottes Kinder sind. Und das gilt ganz sicher für die Christen, dass wir kein Anstoß sein sollen für die Geschwister, dass Gott uns verantwortlich hält. Aber wie viel mehr wird es noch für die Welt gelten? Und das sehen wir hier. Die Midianiter waren dieser weltliche Einfluss auf das Volk Israel. Diese Götzendiener mit all ihrer Perversität. Und Gott wird hier jetzt sein Volk gebrauchen, um die Midianiter zu richten. Lies mal die Verse 1 und 2. Der Herr redete zu Mose und sprach: Nimm Rache für die Söhne Israel an den Midianitern. Danach sollst du zu deinen Völkern versammelt werden. Das heißt, dann wirst du sterben. Ich hole dich nach Hause in den Himmel. Es erinnert uns auch daran, dass das christliche Leben ein Kampf ist. Und zwar ein Kampf bis zum Ende, bis der Herr uns nach Hause holt. Unsere Feinde, unser Fleisch, die sündige Natur, die Welt, Satan mit seinen Freunden, die schlafen nicht. Und Satan hat nie einen guten Tag. Er wacht nie auf und sagt, hey, heute gebe ich den Christen mal eine Pause. Er hat nie einen guten Tag und die schlafen nicht. Und deswegen dürfen auch wir nicht schlafen. Und manchmal haben wir so diese Ideen, diese Vorstellungen, ja, jetzt bauen wir nochmal richtig rein, jetzt, aber irgendwann dann kommt die Zeit, wo wir uns ausruhen können und vielleicht, wenn wir in der Rente sind, dann können wir uns zurücklegen und dann ist der Kampf vorbei, dann können wir uns ausruhen, dann ist das alles überwunden. Und der Herr wird sagen, nein, unsere Rente, die Zeit, wo wir uns ausruhen können, das ist im Himmel, aber nicht vorher. Es ist ein Kampf bis zum Ende. Als Christen, wir dürfen nie unvorsichtig sein, nie leichtsinnig sein. Wir müssen immer auf der Hut sein. Wir sind in einem Kampf. Der Herr sagt zu Mose, bevor ich dich nach Hause hole, musst du nochmal in den Krieg ziehen. Vers 3. Und Mose redete zum Volk, rüstet von euch Männer zum Heeresdienst aus, dass sie gegen Midian ziehen, um die Rache des Herrn an Midian auszuführen. Je 1000 von jedem Stamm und von allen Stämmen Israels sollt ihr zum Heeresdienst aussenden. Und es wurde von den Tausendschaften Israels 1000 von jedem Stamm ausgehoben, 12.000 zum Heeresdienst Gerüstete. Und Mose sandte sie 1000 von jedem Stamm zum Heeresdienst aus, sie und Pinhas, den Sohn des Priesters Eleasar, zum Heeresdienst. Und die heiligen Geräte, die Trompeten zum Lärmblasen, waren in ihrer Hand. War ein relativ kleines Heer. Wir hatten ja die Volkszählung, es waren ja über 600.000, ne? Waren die Gerüsteten, wenn ich mich richtig erinnere. Und doch wählen sie hier nur 12.000 aus. Sehr kleines Heer eigentlich. Aber der Herr macht das öfter. Denk dran an den Gideon. Da war das auch so. Der ist auch gegen die Midianiter gezogen. Und zwar gegen ein riesiges Heer. Das zeigt uns übrigens, dass die Israeliten hier die Midianiter nicht völlig ausgerottet haben. Wahrscheinlich haben sie jetzt hier nur gegen die Midianiter gekämpft, die sich hier mit den Moabitern verbündet hatten. Wie gesagt, das war ein Nomadenvolk und die waren wahrscheinlich noch weiter verstreut. Aber auch der Gideon, dessen Heer hat der Herr reduziert auf 300 Mann. Gegen eine Heeresmenge, die das ganze Tal ausgefüllt hat. Und der Herr tut das oft. Macht das auch in unserem Leben, dass er uns in den Kämpfen, durch die wir gehen, scheinbar eine riesige Übermacht gibt und wir kommen uns klein und schwach vor und dass wir nicht die Ressourcen haben und unser Glaube ist so klein und oh Mann, wie werden wir das überleben? Gibt uns oft Dinge, die uns zu groß sind, zu hoch sind. Aber warum macht der Herr das? Er macht es, damit er die Ehre bekommt. Damit wir nachher nicht stolz sein können und sagen, haha, guck mal, was wir gemacht haben. Und der Herr kann seine Pläne mit vielen und mit wenigen ausführen. Das Wichtige ist, dass der Herr nicht uns ist. Nicht unbedingt, wie viele wir sind. Der Herr ist stark, er ist mächtig. Und das ist eine Ermutigung für uns. Wir müssen nicht viele sein. Und wir sind nicht gerade viele hier. Aber wir müssen auch nicht viele sein, um große Dinge für den Herrn zu vollbringen. Einzige Bedingung ist, dass wir ihm hingegeben sind. Aber die Bibel sagt uns, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Augen auf ihn gerichtet sind, deren Herz ihm zugewandt sind. Ich glaube, es gibt keine Begrenzung für das, was Gott durch einen einzigen Menschen tun kann, der ihm völlig hingegeben ist. Schaut euch den Paulus an und seine Begleiter. Er war nicht ganz allein, aber eine Handvoll von Leuten. Die haben das ganze Römische Reich umgedreht in ein paar wenigen Jahren. Gott kann es auch durch uns tun. Ich glaube, Gott kann die ganze Pfalz erreichen durch eine kleine Gruppe, wie es hier ist. Einzige, was er braucht, ist, dass wir ihm wirklich hingegeben sind. Dass wir ihm wirklich verfügbar sind. Dann gibt es keine Begrenzung für das, was Gott tun kann. Vers 7. Und sie kämpften gegen Midian, so wie der Herr dem Mose geboten hatte, und brachten alles Männliche um. Und sie brachten die Könige von Midian um, zusätzlich zu den von ihnen Erschlagenen, Evi und Rekem und Zur. Zur war einer von denen, der hat seine Tochter, die Kosbi, zu den Israeliten geschickt, um sie zu verführen. Sehen wir schon, wie korrupt die sind. Ich meine, dass ein Vater seiner Tochter sagt, hey komm, treib mal ein bisschen Unzucht mit diesen Fremden da, um sie zu Fall zu bringen, das ist ein ganz schönes Stück. König Zur, wir sehen, das ist von ganz oben ausgegangen, diese Verschwörung. Und der Priester Pinhas, der hat dann diese Kosbi, Tochter des Zur, aufgespießt mit ihrem Liebhaber dort im Zelt und hat die Plage gestoppt, wenn ihr euch noch daran erinnert. Aber hier haben wir den Zur, war ein König, und Hur und Reba, fünf Könige von Midian, auch Bileam, den Zur Beors brachten sie um. Brachten sie mit dem Schwert um. Also auch der Bileam, der hat das geerntet, was er gesät hat. Lohn der Sünde ist der Tod. Und auch er ist nicht davon gekommen. Vers 9. Und die Söhne Israel führten die Frauen der Midianiter und ihre Kinder gefangen weg und erbeuteten all ihr Vieh und alle ihre Herden und all ihren Reichtum und alle ihre Städte an ihren Wohnsitzen und alle ihre Zeltdörfer verbrannten sie mit Feuer. Und sie nahmen alle Beute und alles Geraubte an Menschen und an Vieh und brachten die Gefangenen und das Geraubte und die Beute zu Mose und zu dem Priester Eleazar und zu der Gemeinde der Söhne Israel ins Lager, in die Ebenen von Moab, die am Jordan von Jericho sind. Und Mose und der Priester Eleazar und alle Fürsten der Gemeinde gingen ihnen entgegen außerhalb des Lagers. Und Mose wurde zornig über die Befehlshaber des Heeres, die Obersten über die Tausendschaften und die Obersten über die Hundertschaften, die von dem Kriegszug kamen. Und Mose sagte zu ihnen, habt ihr alle Frauen am Leben gelassen? Siehe, sie sind ja auf den Rat Bileams, den Söhnen Israel, ein Anlass geworden, in der Sache mit dem Peor eine Untreue gegen den Herrn zu begehen, so dass die Plage über die Gemeinde des Herrn kam. So bringt nun alles Männliche unter den Kindern um und bringt alle Frauen um, die einen Mann im Beischlaf erkannt haben. Aber alle Kinder, alle Mädchen, die den Beischlaf eines Mannes nicht gekannt haben, lasst für euch am Leben. Bringt alle um, sagt er, die jungen Männer. Auch die Jungen, die würden mal zu Kriegern heranwachsen und die hatten damals die Tradition der Blutrache. Das heißt, die würden früher oder später gegen Israel losgehen. Und auch diese Frauen, alle die in diese perversen Praktiken verwickelt waren, die in eine Verführung waren, bringt sie um, sagt er. Interessant, dass die Leiter vom Heer in denen keine Gefahr gesehen haben. Und wir machen manchmal denselben Fehler. Manchmal glauben wir, dass die Dinge, die uns früher ein Anstoß waren und früher eine Versuchung waren, dass wir es jetzt irgendwie im Griff haben und die Dinge unter Kontrolle haben. Ja, heute ist Kein Problem, heute kann ich mir diese Filme anschauen, wo diese Szenen drin sind. Heute bin ich ein bisschen reifer geworden, ein bisschen stärker. Ich glaube, ich kann damit umgehen. Oder ich glaube, ich kann in Bars rumhängen. Oder was immer die Versuchung ist. Aber manchmal spielen Christen rum. Sagen, ja, ich kann damit umgehen. Ich schaffe das schon. In falschen Orten mit den falschen Leuten rumzuhängen. Manche sagen sogar, ja, ich mache das als Evangelisation. Ich reiße mir eine nicht christliche Freundin auf und dann führe ich sie zum Herrn. Ich bin stark genug, ich kann damit umgehen. Oder so Dinge, wo, ja, ich verbringe eine Nacht mit meiner Freundin im selben Zimmer. Ich meine, wir wollen zwar nichts tun, aber hey, wir können damit umgehen, wir schaffen das schon. Es sind schon viele gefallen mit solchen Spielchen, die geglaubt haben, sie sind stark. Deswegen lasst uns nicht naiv sein. Unser Fleisch hat sich nicht geändert. Das werden wir nie reformieren. Die Bibel sagt, wir müssen es umbringen. 1. Korinther 10 heißt es daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Aber der Herr sagt, aber die Jungfrauen, diese Mädchen, die lasst am Leben. Hier sehen wir die Gnade des Herrn. Die waren noch jung genug, um in der Furcht des Herrn aufzuwachsen, noch nicht so verdorben wie die anderen. Aber trotzdem, für viele von uns sind diese Verse abstoßend. Wenn der Herr sagt, führt diese Kriege und verbrennt ihre Städte und Zelte mit Feuer und bringt alle Männer um und bringt alle Frauen um und sogar die Kinder, außer die Mädchen, ist das nicht brutal? Ist es dasselbe Gott wie im Neuen Testament? Ist das ein Gott der Liebe, der sowas sagt? Eigentlich sind zwei Fragen hier. Die erste Frage ist, da geht es um den Krieg allgemein. Ist ja was, was zurzeit sehr aktuell ist. Ist es für Christen überhaupt erlaubt, in den Krieg zu ziehen? Und die zweite Frage wäre dann, hey, wie kann Gott sowas gutheißen? Wollen uns vielleicht beide ganz kurz anschauen. Erstens Krieg. Biblisch gesehen, wir müssen realistisch sein, dass es Kriege geben wird in dieser Welt. Weil wir leben nicht in der Welt, wie Gott sie geschaffen hat. Die Bibel sagt uns, wir leben in einer gefallenen Welt, unter gefallenen Menschen. Nicht in einer Welt, wo alle Gottes Wort, Gottes Willen, Gottes moralisches Gesetz respektieren wollen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und wir dürfen auch als Christen, wir werden so manipuliert von Medien und von allen möglichen Dingen, wir dürfen nicht dieser humanistischen Illusion verfallen, dass der Mensch im Grunde gut ist. Und wenn man ihm nur genug bildet und nur frei genug setzt, dann wird schon alles gut werden. Das ist eine Illusion. Das ist nicht, was Gottes Wort lehrt. Mensch ist gefallen. Und deswegen müssen wir so realistisch sein und wissen, dass es Menschen geben wird und auch Nationen geben wird, die Gott und sein Wort nicht ehren und nicht respektieren werden und auch die Nächsten nicht respektieren werden. Deswegen sagt uns der Herr im Römerbrief im Kapitel 13, da sagt uns Gott, dass er der Regierung das Schwert gegeben hat. Weil sonst hätten wir Anarchie. Und das wäre noch furchtbarer, wo alle Recht in die eigene Hand nehmen oder ihr Unrecht, je nachdem. Dann geht es nur mehr darum, wer der Mächtigere setzt sich durch. Und der Herr sagt, ich habe der Regierung das Schwert gegeben. Und er sagt dort im Vers 4 in Römer 13, denn siehst, Gott ist Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Also Regierung ist Gottes Dienerin. Sie ist von Gott eingesetzt. Müssen wir uns klar sein, von Gott eingesetzt, abgeleitete Autorität von ihm. Und Gott hat der Regierung das Recht gegeben, Waffengewalt auszuüben. Er hat ihr das Schwert gegeben, heißt es hier. Und er hat es ihr dafür gegeben, um für Ruhe und Ordnung und Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen. Das ist biblisch gesehen der Auftrag an die Regierung. Unsere humanistischen Regierungen haben viel mehr an sich gerissen als nur das. Aber das ist Gottes grundlegender Auftrag, für Ruhe und Ordnung und Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen. Gerechtigkeit ist so ein verdrehtes Ding heutzutage. Menschen haben eine verdrehte Sicht von Gerechtigkeit. Ja, es ist verboten, ungerecht ein geschütztes Tier umzubringen, aber ungeborene Menschen darf man ermorden. Aber Todesstrafe ist dann wieder falsch und irgendwie haben wir so ein sehr verdrehtes Bild. Aber Gerechtigkeit ist Gottes Gerechtigkeit. Wenn wir von Gott Gerechtigkeit sprechen, dann sprechen wir von Gottes Charakter und das, was er sagt, was richtig und falsch ist. Das ist keine Gerechtigkeit, die die Menschen selber erfinden können. Biblisch gesehen ist auch der Staat oder die Regierung der Souverän. Steht in vielen Verfassungen drin. Ist ein souveräner Staat. Nee, biblisch gesehen ist nur einer souverän und das ist Gott. Und wenn eine Regierung Gesetze erlässt, die gegen Gottes Wort ist oder Dinge tut, die gegen Gott ist, dann ist es Unrecht, ganz egal, ob es Recht ist in diesem Staat oder nicht. Also, Regierung ist ein Gesetz, Grundaufgabe von Gott für Ruhe, für Frieden, für Ordnung, für Gerechtigkeit. Und zwar in Gottes Sinn. Wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, sprechen wir hier nicht von, weiß nicht, Sozialismus oder so, was überhaupt nicht Gerechtigkeit ist, nach dem, was Gott sagt. Wir sagen, Gleichheit ist gerecht. Nee, Gott sagt jedem das, was ihm gebührt. Das ist die klassische Definition von Gerechtigkeit. Also wenn wir von Gerechtigkeit reden, muss man leider heute betonen, dann sprechen wir von dem, was Gott sagt. Das ist gerecht. Gott wird nie ungerecht handeln. Wir Christen, wir müssen in unserem Denken von Gott ausgehen. Nicht von irgendwelchen menschlichen Konzepten, sondern von Gott selbst und von dem, was er uns sagt. Also, Gott ist Dienerin zur Gerechtigkeit. Und da haben wir auf der nationalen Ebene die Polizei, die für Ruhe und Ordnung sorgt, nicht wahr? Guten zu belohnen, die Bösen zu bestrafen, in den Knast. Auf internationaler Ebene für Ruhe und Ordnung zu sorgen oder gegen Ungerechtigkeit von außen, haben wir das Militär. Gott sagt, es ist Gottes Dienerin, haben das Schwert von Gott. Ich meine, der Maßstab für Polizeigewalt und Militärgewalt ist natürlich nur zum Guten. Nur für Gerechtigkeit soll es eingesetzt werden nach Gottes Wort. Und nur zur Verteidigung und zur Bestrafung von Bösen. Aber es ist völlig okay, als Christ ein Soldat zu sein, glaube ich. Als die Soldaten zu Johannes dem Täufer gekommen sind, hat Johannes nicht gesagt, das ist schlecht, was ihr tut. Oder hängt euren Job an den Nagel. Er hat ihnen nur eines gesagt, er hat gesagt, begnügt euch mit eurem Sold. Seid gerecht. Es ist nichts Unmoralisches daran, als Christ Soldat zu sein. Christlicher Soldat wird natürlich nie willkürlich handeln und nie rauben und vergewaltigen und foltern und morden. Diese furchtbaren Dinge. Wird natürlich Zivilisten schonen, soweit es möglich ist. Ist ein Werkzeug zur Gerechtigkeit, nicht zur Ungerechtigkeit. Und es mag sogar Situationen geben, in denen er seinem Vorgesetzten ungehorsam sein muss, um Gott zu gehorchen. Wenn der nämlich was Ungerechtes oder was Böses nach Gottes Maßstab verlangt. Und das macht das Ganze ein bisschen kompliziert, weil wir nicht in der perfekten Welt wohnen, wo alle Gott ehren. Und weil es Staaten gibt, die die Polizei oder auch ihre Militärgewalt für Ungerechtigkeit einsetzt und zur Unterdrückung und zu Bösen. Also ideal gesprochen, wenn wir jetzt eine ideale Welt hätten, wo alle Gott respektieren, dann wäre es so, dass alle in Frieden leben und dass Krieg nur dann stattfinden würde, um das Gerechte oder das Gute wiederherzustellen, wenn es verletzt wird und um den Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen. Also ein gerechter Krieg wäre eigentlich nur ein Verteidigungskrieg. Wenn es eine Nation die andere überfällt, dann sollten eigentlich alle anderen darum, rundherum sagen, hey, nee, so nicht. Schluss, du gehst wieder zurück. Stell Gerechtigkeit wieder her. Das wäre sogar eine moralische Pflicht, glaube ich. Es ist wie wenn du siehst, dass jemand in das Haus deines Nachbarn einbricht und anfängt, deine Nachbarin zu vergewaltigen. Ich meine, wenn du zuschaust und nichts tust zu ihrer Verteidigung, glaube ich, machst du dich schuldig. Gott sagt, liebe deine Nächsten. Was gehört zur Nächstenliebe dazu? Und ich meine, das leuchtet uns noch halbwegs ein, oder? Wenn wir das so sehen. Leider in einer gefallenen Welt kann Nächstenliebe bedeuten, dass wir handgreiflich werden müssen, um einen Übeltäter einzudämmen und Böses zurückzuhalten. Es leuchtet uns noch ein, aber kann ein Offensivkrieg je gerecht sein? Ich würde sagen, nur mit einer Ausnahme. Nur wenn Gott den befiehlt, dann ist es gerecht. Weil Gott ist gerecht. Erinnert euch, er ist der Maßstab, wir müssen jetzt biblisch denken. Er ist der Maßstab für Gerechtigkeit. Und wenn Gott was befiehlt, dann ist es automatisch gerecht. Also wenn Gott hier diesen Krieg gegen die Midianiter befiehlt, dann ist es ein gerechter Krieg. Aber wieder, Gott befiehlt sowas nur, um die Übeltäter zurechtzuweisen. Gott würde nie befehlen, einen ungerechten Krieg, nämlich jemanden einfach zu überfallen oder auszurauben oder mit solchen Motivationen. Und wir müssen natürlich bedenken hier, dass Israel eine ganz besondere Stellung hat in ihrer Beziehung zu Gott. Israel war eine...
Deswegen sind ja auch die Völker herausgerottet worden.
Genau. Israel, da kommen wir gleich dazu. Israel hatte eine ganz besondere Stellung vor Gott. Israel hatte eine Theokratie. Israel war direkt von Gott regiert. Gott hat direkt zu den Leitern gesprochen. Also es war hier nicht Moses Idee. Wenn ihr im Vers 3 nachlest, da heißt es, sondert euch Männer aus, rüstet euch Männer zum Heeresdienst, dass sie gegen Midian ziehen, um die Rache des Herrn an Midian auszuführen. Also es war nicht irgendwie Moses Idee. Die Regierung ist draufgekommen, hey, wir sollten die jetzt mal vernichten. Nee, es war der Herr, der hier direkt gesprochen hat. Die Motivation war auch nicht nationalistisch oder habsüchtig, um sich zu bereichern, um irgendjemanden zu berauben. Wir sehen, dass sie sogar die Priester mitgenommen haben in den Krieg. Also das ist ein heiliger Krieg, das ist der einzige gerechtfertigte Offensivkrieg, den es gibt, wenn Gott es direkt befiehlt. Nun, ich glaube nicht, dass das heute irgendjemand für sich beanspruchen kann. Diese besondere Stellung, die Israel hatte. Und dass Gott das direkt befiehlt. Ich glaube nicht, dass heute noch jemand aufstehen kann und sagen kann, hier der heilige Krieg, Gott hat mir das offenbart. Oder so. Gott hat es getrennt. Es gibt keine Theokratie mehr heute. Gott hat es getrennt. Gott hat der Gemeinde nicht das Schwert gegeben, sondern hat das getrennt. Er hat das Schwert, die Waffengewalt hat er der Regierung gegeben, aber nicht mehr der Gemeinde. Das Volk Israel war beides. War beides zivile und religiöse zusammen. Oder religiöse ist ein blödes Wort. Das geistliche Gesetz Gottes, das moralische. Heute ist es getrennt. Trennung der Institutionen oder Trennung der Gewalten. Gott hat der Regierung Waffengewalt gegeben, ideal zumindest, ne? Gott hat der Gemeinde nicht das Schwert gegeben. Also wir dürfen als Gemeinde Gottes nicht aufstehen und sagen, lasst uns in den Heiligen Krieg ziehen. Nee, Gott hat uns einen geistlichen Kampf gegeben. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und die Waffen, die wir haben, sind geistliche Waffen. Gegen geistliche Feinde. Wir haben das Schwert des Geistes. Das Wort Gottes. Okay, Gott hat den Krieg befohlen, aber wie kann Gott es gutheißen? Ist es gerecht? Ist es wirklich gerecht, so etwas zu befehlen, ein Volk auszurotten? Das, was wir hier sehen, müssen im Auge behalten, dass Gott gerecht ist. Und Gott ist unparteiisch. Er hat zuerst sein Volk, sein eigenes Volk, gerichtet durch diese Plage. Und er hat sein Volk bestraft für die Sünde. Zweitens müssen wir uns daran erinnern, dass wir im Neuen Testament unter Gottes Gnade sind. Gott hat auch unsere Sünde gerichtet. Aber wenn wir auf Jesus vertrauen, wurde es in Jesus gerichtet. Deswegen müssen wir die Konsequenzen nicht mehr erfahren. Aber es ist nicht, dass Gott sich geändert hat, sondern Jesus hat uns erlöst aus der Konsequenz unserer Sünde und diese Strafe für unsere Schuld auf sich genommen, sodass wir frei ausgehen dürfen. Zweitens, die Midianiter hatten das Volk verführt. Und es war ein krankes Volk. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, weil wir das schon, ich glaube, im Kapitel 21 mal genauer besprochen haben. Aber wir brauchen ja nur das Beispiel nehmen von diesem König Zur, der seine eigene Tochter hier zu diesen Fremden schickt und sagt, hey, geh mal fremd mit denen. Ich meine, was ist das für eine Kultur? Das ist krank. Es war ganz sicher eine Nation, die Gericht verdient hat, und Gott war sehr geduldig, hat 400 Jahre lang gewartet. Aber ich, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht mehr so ins Detail gehen, weil sonst wird es wirklich lange heute. Das haben wir schon besprochen. War ein krankes Volk, war eine sterbende Kultur. Niemand, der so lebt wie diese Völker, kann lange überleben. So Menschen, die ihren Lüsten freien Lauf lassen, sehr sexorientierte Gesellschaft, Gottesdienst durch Sexorgien im Tempel, Vergewaltigungen. Es war eine Nation, die sowieso gestorben wäre. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und in diesem Gericht Gottes sehen wir sogar ein Stück Barmherzigkeit Gottes. Er hat nur diesen natürlichen Prozess, der sowieso stattgefunden hätte, hat er beschleunigt, anstatt sie langsam sterben zu lassen. Wir sehen manchmal Gottes Barmherzigkeit im Gericht gegenüber diesen perversen Menschen. Und wir müssen auch im Auge behalten, dass es hier nicht um ewige Verdammnis geht unbedingt. Nicht alle Menschen, die Gott richtet, im Alten Testament sind automatisch auch verloren. Wir müssen auch das im Bild behalten. Gott hat es auch getan, um sein Volk zu beschützen, dass sie nicht angesteckt werden von diesen Perversitäten. Na, wenn du einen Krebs hast, dann wird dieses Krebsgeschwür entfernt aus dem Körper, dass sich das nicht weiter verbreitet, nicht weiter andere Zellen anfällt und ansteckt. Und diese Midianiter waren eine Versuchung, waren eine Verführung. Vor allem müssen wir im Hinterkopf behalten für uns im Neuen Testament, dass diese ganzen Ereignisse im Alten Testament ein Bild sind für uns. Vor allem für geistliche Wahrheiten im Neuen Testament. All diese Ereignisse, diese realen, geschichtlichen, physischen Ereignisse im Alten Testament sind für uns Illustrationen, sind für uns Bilder für eine geistliche Wahrheit im Neuen Testament. Und im Neuen Testament, im Galater 6, sagt, Epheser 6, sagt uns der Herr, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, nicht gegen Menschen, sondern gegen geistliche Mächte. Es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir sind. Und unsere Waffen, die sind auch nicht irdisch, sondern es sind geistliche Waffen. Das Wort Gottes, das Evangelium, das wir verkündigen, Gebet, Glaube, Wahrheit. Und unser Kampf ist gegen geistliche Mächte und gegen unser Fleisch, gegen die Welt. Das ist, was hier illustriert wird. Galater 6, 8 heißt es, wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Midian hier ist ein Bild für Versuchungen. Für Versuchungen dieser Welt, für unser Fleisch. Und das Prinzip, was wir im Neuen Testament daraus lernen dürfen und müssen, ist, dass wir hart damit umgehen. Mit Versuchungen, dass wir sie abschneiden, dass wir sie auslöschen. Na, Jesus hat uns das wiederholt im Neuen Testament. Er sagt in der Bergpredigt, in Matthäus 5, ab Vers 29, er sagt, wenn dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Was sagt Jesus hier, dass wir uns verstümmeln sollen? Nee. Wieder Bildsprache, was Jesus uns sagt, dass wir kompromisslos und hart und brutal mit Sünde umgehen müssen und mit Versuchungen. Er sagt uns, wir müssen bereit sein, Opfer zu bringen, wenn wir reinbleiben wollen. Hey, wenn es dir irgendwas eine Versuchung ist, dann schneid es ab, sagt Jesus. Reiß es aus. Wirf es weg. Wir müssen kompromisslos aus unserem Leben entfernen, was uns zur Sünde verführt. Und das mag manchmal radikal sein. Wenn es der Fernseher ist, dann schmeiß den Fernseher raus. Wenn es das Internet ist, dann bau dir einen Filter ein. Ich kann dir ein paar empfehlen. Funktioniert ganz gut. Dass du nicht verführt bist, zu diesen perversen Seiten zu gehen. Geh nicht zum FKK-Strand. Ich meine, einfach logisch nachdenken. In den Sprüchen heißt es, dass sogar, wenn dir nach der Frau eines anderen gelüstest, dann geh nicht mal in die Nähe ihres Hauses. Schneid's ab. Davon sprechen diese Verse hier. Dass wir Sünde nicht leichtfertig nehmen sollen. Gott hat gesagt, nee, es ist nicht okay, dass diese Frauen, die euch verführt haben, in das Lager kommen. Es ist nicht okay. Schneidet es ab. Werft sie raus. Vernichtet es. Glaubt nicht, ihr könnt damit umgehen. Glaubt nicht, ihr könnt euch mit der Welt vermischen. Mit den Midianitern und den Moabitern und den Kanaanitern, was da sonst noch für Nieten rumgekrochen sind. Glaubt nicht, ihr könnt euch vermischen. Ihr könnt mit den Midianitern zusammenleben. Ihr Christen glaubt nicht, dass wir uns mit der Welt vermischen können, dass wir zusammenleben können und Sünde tolerieren können in unserer Mitte oder in unserem Leben. Das können wir nicht. Davon sprechen diese Verse für uns, geistlich gesehen. Wir müssen es verstehen. Ich denke, dann sind uns diese Verse auch nicht mehr so ein Anstoß, wenn wir das verstehen, dass Gott diese Dinge hier geschehen ließ als Beispiele für uns, als Bilder für uns. Hebräerbrief hat uns das gesagt. Lesen wir weiter im Vers 19. Ihr aber lagert 7 Tage außerhalb des Lagers, jeder, der einen Menschen umgebracht und jeder, der einen Erschlagenen berührt hat. Ihr sollt euch entsündigen am 3. Tag und am 7. Tag, ihr und eure Gefangenen. Und alle Kleider und alles Zeug aus Leder und alle Arbeit aus Ziegenhaar und alles Gerät aus Holz sollt ihr entsündigen. Und der Priester Eleazar sprach zu den Kriegsleuten, die im Kampf gezogen waren: Dies ist die Ordnung des Gesetzes, das der Herr dem Mose geboten hat. Nur das Gold und das Silber, die Bronze, das Eisen, das Zinn und das Blei, alles, was Gott verträgt, was Feuer verträgt, Entschuldigung, sollt ihr durchs Feuer gehen lassen und es wird rein sein. Jedoch soll es mit dem Wasser der Reinigung entsündigt werden. Und alles, was Feuer nicht verträgt, sollt ihr durchs Wasser gehen lassen. Und am 7. Tag sollt ihr eure Kleider waschen und ihr werdet rein sein. Und danach könnt ihr wieder ins Lager kommen. Also, das wissen wir schon alles. Dass jeder, der den Toten anrührt, sich reinigen musste. Auch diese ganzen Geräte, die ganze Beute musste gereinigt werden. Das hatte einerseits einen hygienischen Grund, aber andererseits auch wieder ein geistliches Prinzip hier, was wir sehen. Die Beute musste gereinigt werden. Für uns Christen, wenn wir Dinge aus der Welt rauben wollen, und wir können das, Musik zum Beispiel, müssen es reinigen. Oder auch wissenschaftliche Erkenntnisse, müssen es reinigen, müssen es prüfen. Wir können nicht alles fraglos übernehmen. Gerade im Bereich der Psychologie passiert da ganz viel. Psychologie ist eigentlich das falsche Wort. Psychologie ist ja die Verhaltenswissenschaft. Wir müssen eigentlich reden von Psychotherapie. Das ist das richtige Wort, was ich verwenden sollte. Wird sehr viel fraglos übernommen. Therapien, die gar von ganz anderen Menschenbildern ausgehen, wo Gott keine Rolle spielt, wo der Mensch keinen Geist hat wirklich, wo alles materiell ist und Sünde keinen Platz hat. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, wir dürfen Dinge aus der Welt rauben. Wir dürfen wissenschaftliche Erkenntnisse anschauen und können sagen, okay, von welchen Denkvoraussetzungen gehen die aus? Okay, das passt nicht, aber hier, guck mal, das ist was, was wir brauchen können. Das ist was, was wir übernehmen können. Wir müssen die Beute rauben. Oder die Beute, die wir geraubt haben, müssen wir reinigen. Sind in einem geistlichen Kampf und alles, was wir haben, alles, was wir tun, muss gereinigt werden. Wie wird es gereinigt? Auch interessant, durch Feuer und durch Wasser. Feuer und Wasser. Feuer. 1. Petrus Kapitel 4. Da heißt es: Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als geschehe euch etwas Fremdes. Feuer. Feuer der Versuchungen, der Prüfung, der Anfechtung. Manchmal lässt Gott es zu, schwierige Umstände in unserem Leben, wo wir geprüft werden, wo wir durchs Feuer gehen sozusagen. Na, was hat das Feuer gemacht, wenn man das Metall ins Feuer gehalten hat? Es ist geschmolzen und der ganze Dreck ist an die Oberfläche geschwommen, der in das Metall eingeschlossen war. Und dann diese Schlacke wurde dann abgeschöpft und weggenommen und so wurde Metall gereinigt, eigentlich auch heute noch. Und die geschehen uns zur Prüfung, sagt der Petrus. Das ist, was passiert, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, durch Anfechtungen, durchs Feuer. Das ist eine Prüfung für uns selbst. Ich meine, der Herr weiß ja sowieso, wo wir stehen. Aber wir selbst sehen dann, oh oh, wie geistlich sind wir wirklich? Ich meine, wenn alle nett zu uns sind und wenn alles toll läuft, können wir alle tolle Christen sein. Aber was, wenn Menschen uns verletzen und was, wenn wir angegriffen werden und verfolgt werden und durch Schwierigkeiten gehen? Dann sehen wir wirklich, wie geistlich wir schon sind. Ob wir noch Bitterkeit zurückhalten und Unversöhnlichkeit, ob wir Rache und zurückschlagen wollen, ob wir geduldig sind und barmherzig sind, ist eine Prüfung für uns. Gott zeigt uns das. Es ist eine Gnade, dass Gott uns manchmal zeigt, wo wir wirklich stehen, weil dann können wir ihm die Dinge hinlegen und sagen, Herr, Hilfe! Ich bin doch so ungeistlich, ich brauche deine Hilfe, veränder du mich. Feuer und Wasser. Wasser, wovon spricht Wasser, das wissen wir schon. Genau, Heiliger Geist einerseits, andererseits Epheser 5, reinigt sie durch das Wasserbad im Worte, das Wort Gottes. Das ist, was unser Denken formt, unser Gewissen auch formt und was uns geistlich nähert. Also durch das Wort Gottes können wir uns reinwaschen lassen. Wort Gottes in Kombination mit dem Geist Gottes, der uns das Wort Gottes lebendig macht. Deswegen brauchen wir täglich Zeit im Wort, weil wir schnappen so viel Dreck auf, wenn wir durch die Welt gehen. Also allein bei E-Mails. Wir kriegen in unserer Gemeindeadresse die perversesten E-Mails in letzter Zeit. Keiner weiß woher. Hat wahrscheinlich irgendjemand ein Programm, das, gut, steht im Internet, ne, ist ja zugänglich, dass es irgendwo aufgeschnappt hat. Und du kriegst manchmal ungewollt solchen Schrott. Und da brauchen wir Reinigung, wenn wir der Welt ausgesetzt sind. Reinigung durch das Wort Gottes. Vers 25, schnell noch. Machen wir eine schnelle Lesershow. Wir lesen bis zum Vers 47, ganzen Absatz. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Nimm die Summe der weggeführten Beute auf an Menschen und an Vieh, du und der Priester Eleasar und die Familienoberhäupter der Gemeinde. Und teile die Beute je zur Hälfte zwischen denen, die in den Krieg geführt haben, die den Krieg geführt haben, die ins Feld gezogen sind und der ganzen Gemeinde. Und erhebe von den Kriegsleuten, die ins Feld gezogen sind, eine Abgabe für den Herrn. Je eine Seele von 500, von den Menschen und von den Rindern und von den Eseln und von den Schafen. Von ihrer Hälfte sollt ihr sie nehmen, und du sollst sie dem Priester Eleasar geben als eine Opfergabe für den Herrn. Und von der Hälfte der Söhne Israels sollst du je eins nehmen, von 50 herausgegriffen, von den Menschen, von den Rindern, von den Eseln und von den Schafen, von allem Vieh, und du sollst es den Leviten geben, die den Dienst an der Wohnung des Herrn versehen. Und Mose und der Priester Eleasar taten, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und das Erbeutete, der Rest von der Beute, die das Kriegsvolk gemacht hatte, war 675.000 Schafe und 72.000 Rinder und 61.000 Esel. Einer davon konnte wahrscheinlich reden. Das war der von Bileam. Menschen aber an Frauen, die den Beischlaf eines Mannes noch nicht gekannt hatten, insgesamt 32.000 Seelen. Die Hälfte der Anteil derer, da sehen wir schon, wie gegen welche Übermacht hier das Volk wieder gezogen ist. Ne? Die Hälfte, der Anteil derer, die zum Heeresdienst ausgezogen waren, die Zahl der Schafe war also 337.500 Stück. Und die Abgabe von den Schafen für den Herrn waren, und da könnt ihr selber weiterlesen, diese ganzen Dinge. Vers 46. Und von den Söhnen Israel gehörten der Hälfte nahm Mose das Herausgeriffene, je eins von 50 von den Menschen und von dem Vieh und übergab es den Leviten, die am Dienst an der Wohnung des Herrn versahen, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Also die Soldaten, die in den Krieg gezogen sind, haben die Hälfte bekommen von der Beute und das Volk hat auch die Hälfte bekommen, die zurückgeblieben waren. Geistliche Prinzip, was wir daraus lernen können, Hey, wenn eine kleine Gruppe, wenn wir uns wirklich dem Herrn hingeben und diesen geistlichen Kampf aufnehmen, in dem wir stehen und vorangehen, dann werden alle gesegnet. Werden alle gesegnet. Und sehr oft ist es so. Die meisten Gemeinden, die man anschaut, hat man so eine kleine Kerngruppe, die sich wirklich einbringt, die Opfer bringt und die wirklich Dinge bewegt und alle werden dadurch gesegnet. Das ist Gottes Gnade. Aber schaut euch hier das an. 12.000 Männer, die in den Krieg gezogen sind, die kriegen die eine Hälfte und naja, die 2,5 Millionen, die übrig geblieben sind, teilen sich die andere Hälfte der Beute. Für alle, die gut im Rechnen sind. Wer bekommt mehr? Die, die in den Krieg gezogen sind. Die Bibel sagt uns, geben ist selig als nehmen. Und Jesus sagt, wer hat, dem wird noch mehr gegeben werden. Also die bekommen am meisten, werden am meisten gesegnet. Nicht die, die nur hier sind, um bedient zu werden und mitzunaschen, sondern die, die wirklich sagen, hey, nein, ich bin einer, der mit in den Krieg zieht, der sich einbringt, der dient. Wenn wir geben, werden wir gesegnet werden. Geistliches Prinzip, das wir immer wieder sehen. Soldaten bekommen eine Hälfte der Beute und von jedem 500. Viech oder Mensch, den sie erbeutet haben, bekommt der Herr einen. Also wieder das Prinzip, dass wir den Herrn ehren. Mit unserem Besitz, mit dem, was er uns gibt. Es gehört dem Priester. Und von dem Volk, von der Hälfte, wurde jedes 50. dem Herrn gegeben, den Leviten, als Unterhalt. Gut, Vers 48. Und es traten zu Mose die Befehlshaber über die Tausendschaften des Heeres, die Obersten über die Tausendschaften und die Obersten über die Hundertschaften, und sagten zu Mose, deine Knechte haben die Summe der Kriegsleute aufgenommen, die unter unserem Befehl waren, und es fehlte uns nicht ein Mann. Boah, das war ein wirkliches Wunder. Es war ein Wunder. Nicht ein Mann hat gefehlt. Sind hier gegen eine Übermacht, wie es scheint, wenn wir nach den Gefangenen gehen, angezogen und nicht ein Mann hat gefehlt. Und das war ein wirkliches Wunder. Selbst wenn wir den Irakkrieg anschauen, ne, wo die Alliierten mit so einer Übermacht an Technologie und an Waffensystemen und was sie alles hatten, reingezogen sind und hatten im Vergleich relativ geringe Verluste zu den anderen, aber trotzdem Verluste. Die hier, die hatten dieselben Waffen, mit denen sie in den Krieg gezogen sind, wie die anderen. Und sie kamen zurück. Und kein einziger Mann hat gefehlt. Das ist Gottes Bewahrung. Gott verheißt uns das, wenn wir für ihn kämpfen, wenn wir für ihn vorangehen, dass er uns beschützen wird. Vers 50. Und so bringen wir eine Opfergabe für den Herrn dar. Jeder, was er gefunden hat, an goldenen Schmuck, Armspangen und Handspangen, Siegelringe, Ohrringe und Spangen, für unsere Seelen, um für unsere Seelen Sühnung zu erwirken vor dem Herrn. Und Mose und der Priester Eleazar nahmen das Gold, von ihnen allerlei kunstvoll gearbeitete Gegenstände, und alles Gold der Opfergabe, das sie für den Herrn abhoben, war 16.750 Schekel, von den Obersten über die Tausendschaften und von den Obersten über die Hundertschaften. Also ganz schön viel. Die Kriegsleute aber hatten jeder auch noch für sich geplündert, und Mose und der Priester Eleazar nahmen das Gold von den Obersten und die Tausendschaften und über die Hundertschaften und brachten es in das Zelt der Begegnung als ein Gedächtnis für die Söhne Israel vor dem Herrn. Leider hier sind so von den Socken, dass der Herr sie bewahrt hat. Wie gut der Herr zu ihnen war in diesem Kampf, in dem sie gezogen sind, dass sie dem Herrn geben wollten. Nicht, weil das Vorschrift war. Das hatten sie schon vorher gegeben. Sondern einfach, weil sie den Herrn lieben und weil der Herr so gut zu ihnen ist, haben sie gesagt, hey, wir wollen dem Herrn ein Opfer darbringen. Und das ist die wahre Motivation für das, was wir für den Herrn tun. Nicht, weil wir müssen, sondern weil er uns liebt. Lieben wir ihn zurück, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wir geben ihm einfach das zurück, womit er uns segnet. Herr, du bist so gut. Deswegen will ich auch dir geben. Von mir selbst, von dem, was ich habe, von dem, was ich bin, von dem, was ich kann. Letztlich mich selbst. Ich möchte mich selbst dir als lebendiges Opfer hingeben. Das ist die Motivation, die der Herr haben will. Dass wir verliebt in ihn sind und sagen, Gott, du bist so gut. Ja, ich will dein Opfer sein. Ich will dir was zurückgeben. Lass uns beten. Vater, wir wollen dein Opfer sein. Wir wollen uns dir zurückgeben. Wir danken dir für dein Wort, für die Lektionen, die wir lernen durften. Und wir danken dir, dass du uns durch dein Wort veränderst und unser Denken immer mehr dem angleichen willst, was wirklich Gerechtigkeit ist. Und ich danke dir, dass du uns herausforderst, dir zu dienen, Herr, und dir nachzufolgen. Und dass wir wissen dürfen, dass das das Beste für uns ist, weil wir gesegnet werden in dem Prozess. Und ich danke dir, dass wir auch mit deinem Schutz rechnen dürfen, wenn wir vorangehen. Und dafür beten wir jetzt auch, gerade wo wir auch als kleine Gemeinde mit der Jesus Night doch ein recht großes Ding angehen, was sehr sichtbar ist. Und wo auch schon Leute darauf aufmerksam sind, die nicht wirklich Freude damit haben. Wir wollen uns dir anbefehlen und deinem Schutz und die ganze Sache dir hinlegen. Beten, dass auch du verherrlicht wirst, Herr. Und dass wir große Beute mitnehmen können an Seelen, an Menschen, die zu dir gefunden haben. Darum wollen wir beten, Herr, in Jesu Namen. Amen.